Ja, ich freue mich sehr, dass so viele Interesse gezeigt haben und gekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen ja heute drei Vorträge hören aus Gottes Wort. Das erste Thema, was wir uns da auch vornehmen wollen, ist der Ruf des Herrn zur Nachfolge und Selbstverleugnung. Matthäus 16, Vers 24 und 26. Ja, das ist ja eigentlich eines der bekannteren Bibelworte. Ich denke, für die allermeisten unter uns hat man oft gehört. Und doch ist es etwas sehr, sehr Herausforderndes, was unser Herr Jesus hier uns zu sagen hat. Und wir wollen mit Gottes Hilfe jetzt einmal versuchen, da tiefer einzudringen, uns Gedanken zu machen, was bedeutet es eigentlich, was der Herr Jesus uns da gesagt hat, was echte Nachfolge beinhaltet. Ich lese mit uns mal die Verse Matthäus 16, 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, das sind tiefe Worte, das sind herausfordernde Worte. Und wenn wir die betrachten wollen, dann ist es gut, wenn wir auch das unmittelbar vorhergehende Ereignis mit hineinnehmen. Und da möchte ich ab Vers 21 nochmal lesen, was dem vorausging, was direkt auch der Hintergrund von dieser Äußerung unseres Herrn ist. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und dann kommt dieses Wort, wer mir nachkommen will. Also der Herr Jesus ist einen Weg vorangegangen. Nachfolgen können wir nur jemanden, der uns vorangeht, oder? Der Herr Jesus ist einen Weg vorangegangen und dieser Weg führte ans Kreuz. Und das Kreuz, es ist schön, dass wir dieses wunderschöne Lied gesungen haben. Das ist natürlich oftmals dann so, dass das in unseren Augen etwas verniedlicht wird. Man nimmt es manchmal als Halsanhänger, würde ich nie tun, aber man hat eine falsche Vorstellung vom Kreuz. Das Kreuz hat für den Herrn Jesus bedeutet die Hinrichtung als Verbrecher. Das war ein brutales Mordinstrument. Das bedeutete Leiden, Schrecken, Schande. Der Ort, wo das Zorngericht Gottes sich über den unschuldigen Stellvertreter und Erlöser ergossen hat. Das war das Kreuz. Und dorthin ist der Herr Jesus gegangen. Und zwar ganz bewusst. Und das machen wir uns ja gar nicht klar, was das bedeutet hat. Wenn wir oft in Leiden kommen, in der Regel wissen wir das nicht vorher. Wir sehen das nicht schon Jahre voraus. Sondern wir kommen da rein und werden von der Situation ein Stück überrascht und müssen uns ihr stellen. Und manches Mal sagt man von manchen Wegen, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, was da alles auf mich wartet, hätte ich den Weg gar nicht erst eingeschlagen. Nun, der Herr Jesus hat von Anfang an gewusst, welche Schrecken auf ihn gewartet haben. Und die Schrecken waren nicht die Nägel. Die Schrecken waren nicht die körperlichen Qualen des Kreuzes, sondern die Schrecken, die wirklich auch dazu geführt haben, dass der Herr Jesus in Gethsemane so ringen musste, waren aus meiner Sicht das volle Bewusstsein, dass der geballte Zorn Gottes über die Sünde der ganzen Menschheit auf ihm ruhen würde und ihn verzehren würde, ihn angehen würde am Kreuz. Ja, das heißt, das können wir uns gar nicht bewusst machen, der Herr Jesus hat gelitten, wie nie jemand leiden wird. Auch die ganzen Sünder, die in der Hölle leiden für ihre Sünden, werden nicht so leiden können wie das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt getragen hat und den konzentrierten Zorn Gottes über diese ganze Masse an Sünden auf sich nehmen musste. Also das hat etwas ganz Tiefes bedeutet, dass der Herr Jesus bewusst bereit war, ans Kreuz zu gehen. Er hat genau gewusst, was dort auf ihn wartet. Und er hat trotzdem ganz bewusst war entschlossen, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ja, das hat er als erstes getan. Wenn er uns auffordert, es auch zu tun, wenn wir an ihn glauben, dann deshalb, weil er vorangegangen ist, und zwar mit einem Gang, den kein Christ je entfernt ähnlich gehen muss und gehen wird. Ja? Und der Petrus, tja, wir verstehen ihn, oder? Er hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Und zwar mit einer menschlichen Liebe, mit einer fleischlichen Liebe. Ja? Und menschliche, fleischliche Liebe ist manchmal das Gegenteil von der Agape-Liebe Gottes. Ja? Wir verstehen den Petrus, dass er seinem geliebten Herrn sagt, Herr, schone dich selbst. Das ist doch schrecklich, dieses Hinrichtungswerkzeug. Das ist doch furchtbar, der Gedanke, dass sein Messias, sein geliebter Herr am Kreuz leiden müsste. Ja? Also ein ganz menschlich verständlicher Gedanke. Ja? Und das Problem ist, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann gibt es in unserem Herzen eine fleischliche Stimme, die sagt immer wieder genau das Gleiche. Das widerfahre dir nur nicht, schone dich selbst. Ja? Kennen wir die Stimme? Wird es auch schon erlebt so in bestimmten Situationen, dass man einfach zurückschreckt vor dem Leiden, zurückschreckt vor der Schmach, dass man einfach ein Stück versucht, sich selber zu schonen. Und dann sagt der Herr Jesus etwas von diesen harten Dingen, die wir manchmal nicht so ganz verstehen. Er sagt, weiche von mir, Satan. Wie denn das? Nun, der Herr Jesus hat hinter die menschliche Fassade geschaut. Ja, das ist das, was wir oft nicht tun. Ja, manchmal kommen Menschen zu uns mit irgendeinem Vorschlag, mit irgendeinem Ratschlag, der klingt lieb, der klingt gut, und in Wirklichkeit steckt der Teufel dahinter und will uns davon abhalten, Gott zu dienen. Ja? Also der Herr Jesus hat hinter diese seelische Bemühung und Aufwühlung von Petrus geschaut und hat gewusst, da ist der Teufel dahinter, der versucht, mich vom Kreuz abzuhalten. Ja? Und das ist aber auch unser Problem, das werden wir auch merken, wenn wir dieses Thema entfalten. Ganz oft denken wir auch menschlich und nicht göttlich, oder? Ja, von dem Blickwinkel Gottes her war es so wichtig, so notwendig, dass der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist und dort unsere Schuld getragen hat. Der Herr Jesus wusste ganz genau, sonst gibt es kein Heil, wenn ich nicht diesen Weg gehe. Aus göttlichen Gedanken war das notwendig. Und der Herr war entschlossen, das zu tun, was der Wille des Vaters war, was notwendig war, damit die Erlösung stattfindet. Ja. Und das Selbstverleugnung bedeutet immer wieder, dass wir unsere menschlichen Gedanken in den Tod geben und ablegen und ihnen nicht folgen und stattdessen den göttlichen Gedanken folgen. Und die göttlichen Gedanken gehen viel tiefer auch für seine Erlösung. Ja, es gibt manche Menschen, Unbekehrte, aber auch vielleicht frisch bekehrte junge Christen, die denken, ja, jetzt wenn Gott mein Vater geworden ist und mich liebt, dann muss es eigentlich nur noch gut weitergehen. Es kann eigentlich nur noch lauter angenehme, schöne Dinge in meinem Leben passieren. Weil Gott ist ja gut. Also muss es mir ja gut gehen. Und das stimmt natürlich auch in einem tieferen geistlichen Sinn, aber das stimmt nicht im vordergründigen Sinn. Ja? Wenn wir anfangen, dem Herrn Jesus nachzufolgen, dann kann das durchaus sein, dass wir erstmal richtig in einige Leiden und Schwierigkeiten kommen, die wir früher gar nicht gekannt haben. Menschlich gesehen, schlecht. Herr, ich bin enttäuscht. Ich habe jetzt gehofft, du machst alles gut für mich und jetzt komme ich in Schwierigkeiten. Um deinetwillen. Ja? Aber aus göttlicher Sicht sind Leiden, Schwierigkeiten, Nöte und Selbstverleugnung etwas ganz Wichtiges, damit Gott zu seinem Ziel kommt mit unserem Leben. Weil Gottes Ziel ist nicht, dass wir ein leichtes, nettes Leben haben, voller angenehmer Dinge hier auf der Erde. Das ist nicht Gottes Ziel. Sondern Gottes Ziel ist, dass jeder Gläubige hineingestaltet wird in das Ebenbild des Christus. Ja? Das ist ja diese bekannte Stelle, die wir wahrscheinlich schon oft gehört haben in Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wollen uns das nochmal vor Augen führen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und die Umgestaltung aus einem fleischlichen, egoistischen, menschlichen Kind Gottes zu einem geisterfüllten, christusähnlichen, geheiligten Kind Gottes, die geht nicht ohne Leiden und Selbstverleugnung. Die geht nicht ohne das Kreuz auch in unserem Leben aufzurichten. Ja? Und das ist dieser Punkt, mit dem wir wahrscheinlich immer wieder mal Schwierigkeiten haben, wenn es ernst wird, und der auch uns ein Stück weit, ja, verunsichern kann manchmal. Aber der Herr hat uns nie ein problemfreies, lockeres Leben versprochen. Ja? Er ist ehrlich gewesen. Er hat auch gesagt, wer einen Turm bauen will, der geht zuerst, setze ich erst hin und überschlage die Kosten. Ja? Wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr wissen, es geht durch Leiden. Es kommt das Kreuz in euer Leben. Ja? Das ist eigentlich genau die Stelle, wo der Herr Jesus das seinen Jüngern vorhersagt. Ja? Aber wichtig ist, das ist kein Widerspruch, das ist nicht, weil Gott uns nicht lieben würde, weil er nicht das Beste für uns hätte, sondern das ist, weil das Beste in Gottes Gedanken beinhalten kann, dass wir durch Leiden, Schwierigkeiten, durch Bedrängnisse und vielleicht auch Verfolgung gehen. Weil Gott hat ein ewiges Ziel mit uns und nicht ein zeitliches. Ja, wir haben nur ein zeitliches Ziel. Herr, lass es mir immer gut gehen, lass alle meine Wege gelingen, schenkt mir Erfüllung aller meiner Wünsche. Na, das ist so das unreife Gebet eines Christen, der Gottes Wege noch nicht so ganz verstanden hat. Ja? Das ist nicht böse, aber es ist menschlich gedacht und nicht göttlich. Und deswegen lehrt uns die Bibel, tiefer in Gottes Gedanken einzudringen, damit wir auch Gottes Wege mit uns verstehen. Ja? Wenn wir wirklich uns bekehrt haben und ein Eigentum Jesu Christi geworden sind, dann werden wir auf den Weg der Nachfolge geführt. Und dann passieren uns diese Dinge, ja? Wir sind herausgefordert, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dem Herrn zu folgen, auch auf den Wegen, die durch Leiden gehen. Er ist es uns vorangegangen, er hat etwas getan, was wir gar nie können. Das Kreuz bedeutet für uns niemals, dass wir irgendein sühnendes Leiden zu leiden hätten. Das ist uns klar. Das hat nur der Herr Jesus getan und er hat es völlig getan. Sondern das Kreuz in unserem Leben bedeutet den Tod für das seelische Eigenleben. Und das ist bitter, aber auch notwendig. Ja? Es ist heilsam, wenn wir es von der göttlichen Sicht sehen, und bitter und schmerzlich, wenn wir es von der menschlichen Sicht sehen. Ja? Ja, wie wollen wir denn denken? Göttlich oder menschlich?
Ja, kannst du mal ganz kurz diesen Satz nochmal vielleicht wiederholen?
Ja. Das Kreuz bringt praktisch den Tod für das seelische Eigenleben. Ich werde das noch erklären. Ja, und bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass das Auferstehungsleben, das geistliche Leben des Herrn Jesus sich in unserem Leben entfalten kann. Ja, das Kreuz bedeutet, dass ich ganz bewusst auf meine Selbstverwirklichung, meinen Eigenwillen verzichte und stattdessen Gottes Willen tue. Ja, so wie der Herr Jesus in Gethsemane gebetet hat, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das war ein Wendepunkt. Ohne das hätten wir alle kein Heil. Ja? Und deswegen Kreuzeswege, das Kreuz für den Herrn Jesus bedeutet stellvertretendes Sühneleiden, das uns aus freier Gnade zugute kommt. Das Kreuz in unserem Leben bedeutet, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dann wird es immer wieder voraussetzen, dass wir Nein sagen zu unserem Eigenleben, dass wir es in den Tod geben und stattdessen dem Herrn folgen. Ja, das ist ein Unterschied. Und hier steht, wenn jemand mir nachkommen will, kein Christ wird zur Nachfolge gezwungen. Kein Christ wird gezwungen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist eine freiwillige Sache. Ja? Das ist eine Entscheidung. Herr, ich will nicht für mich selber leben. Ich will mich nicht um mich selber drehen, unfruchtbar, egoistisch, hin und her geworfen von meinen Emotionen, Wünschen, Bedürfnissen, Gedanken, sondern ich will für dich leben. Ich will, dass du in meinem Leben zum Ziel kommst. Und dann sagt uns der Herr Jesus, wenn du das willst, dann nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Ja? Die Erlösung ist ganz aus Gnade. Es hat nichts damit zu tun. Das, was hier steht, das ist die Frage, wie antworte ich auf das, dass mein Herr Jesus sein Leben für mich hingegeben hat? Ja? Dass er mich erworben hat. Zu seinem Eigentum. Aber er will nicht eine gezwungene Nachfolge, so wie von mir aus irgendeine Puppe mechanisch hinterhergezogen wird und dann irgendwie mit dem Kopf wackelt. Und ja, es gibt ja so diese Holzpuppen, die zieht man hinter sich her und dann müssen die wackeln, ja, und hinterherkommen, weil sie an der Schnur gezogen werden. Das ist nicht Gottes Weg, sondern er will, dass wir bewusst, freiwillig, aus Einsicht dem Herrn nachfolgen, uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen. Und damit wollen wir uns noch etwas mehr Gedanken drüber machen, was das eben bedeutet. Ja? Also, sich selbst verleugnen. Was ist das? Nun, ich denke, biblisch können wir das am besten verstehen, wenn wir uns anschauen, den Petrus, der hat nämlich jemand anderes verleugnet. Seinen Herrn. Ja? Er hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht vom Herrn Jesus. Ja? Wo es drauf ankam, wo er in Leiden gekommen wäre, hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen, Jesus Christus, nicht. Er hat also seinen Herrn verleugnet. Und was bedeutet Selbstverleugnung? Ja, ich kenne diesen Menschen nicht, mich, mein Eigenleben, den alten Rudolf, den kenne ich nicht mehr, der ist gestorben, der ist weg für mich. Der hat nichts mehr zu melden in meinem Leben. Das bedeutet Selbstverleugnung. Ja? Das Gegenteil von Selbstverleugnung. Ja? Ich bin bereit, mein egoistisches Eigenleben ganz bewusst abzulegen. Ja? Mein alter Mensch hat nichts mehr zu melden. Das sagt sich leichter, als es sich verwirklicht. Ja? Weil der ist nämlich immer wieder da und klopft neu an und meldet sich sehr wohl. Ja? Und deswegen ist es im Grund so, und da werden wir dann gleich ins Neue Testament kommen, dass wir beständig immer wieder Schritte der Selbstverleugnung, der bewussten Entscheidung treffen müssen, ich folge jetzt nicht meinem egoistischen Eigenleben, ich folge dem Herrn. Ja? Und nehme sein Kreuz auf sich, was bedeutet denn das? Nun, rein wörtlich gesehen war das das, was die verurteilten Verbrecher zu tun hatten. Der Herr Jesus musste es auch tun. Er musste wahrscheinlich nur einen Balken seines Kreuzes selber schleppen. Einen schweren Holzbalken. Eine furchtbare Qual an und für sich. Er war ja schon gegeißelt und gefoltert worden. Und das bedeutet das öffentliche Bekenntnis, ich habe den Tod verdient. Das bedeutet es. Ja? Ich bin zu Recht von Gott verurteilt als ein Verbrecher, als ein Sünder. Ja? Wenn wir das nämlich bewusst wirklich auch festhalten, dann bedeutet es jawohl, das Gericht Gottes Er geht zu Recht über meinen alten Menschen, weil ich war ein Rebell, ein Sünder, ein Übertreter und habe das Todesurteil verdient. Ja? Das sollte eigentlich jeder bewusste Christ von Herzen bekennen können, weil es ist so. Ja? Wir leugnen das manchmal. Ja? Vielleicht auch manche junge Christen haben da noch Schwierigkeiten damit, hatte ich auch früher, dass in unserem Leben, in unserem alten Leben nichts Gutes ist. Dass wir wirklich in den Augen eines heiligen Gottes den Tod verdient haben für unsere Sünde. Aber das ist das, was die Bibel ganz nüchtern und deutlich immer wieder an verschiedensten Stellen feststellt. Ja? Und sein Kreuz auf sich nehmen, wenn wir das als sinnbildliche Rede nehmen, bedeutet, stell dich dazu, dass du eigentlich das Todesurteil Gottes verdient hast und dass deswegen dein Eigenleben in den Tod gehört. Ja? Wir werden noch sehen, dass das genau neutestamentlich in den Lehrbriefen nachher Römer 6 und Galater 2,20 entspricht. Ja? Das ist ja ein Sinnbild. Der Herr Jesus hat immer in Gleichnissen und Bildern geredet, vor Pfingsten, weil die Jünger den Heiligen Geist noch nicht hatten, weil sie diese neue Stellung in Christus nicht verstehen konnten, vor Pfingsten und Golgatha. Ja? Und deswegen, wenn der Apostel Paulus über dieselbe Sache redet, dann sagt er das anders. Aber es ist das Gleiche. Das werden wir gleich sehen. Ja, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist auch so eine Sache, ja? Wie machen wir das als Christen? Der normale Mensch macht Lebenspläne, ja? Er erdenkt sich seinen eigenen Weg. Ist klar. Ich möchte mal einen tollen Beruf haben. Ich möchte mal ein Haus, eine Familie oder Karriere machen. Ich möchte unbedingt Fallschirmspringer werden. Ich möchte mal auf den Mount Everest steigen. Ja, jeder hat so seine Lebenspläne. So, und wenn wir jetzt dem Herrn Jesus gehören, wer macht denn dann die Planung für uns?
Der Herr Jesus.
Hoffentlich, der Herr Jesus. Ja, das ist der Punkt. Ich kann natürlich auch als Christ weiter meine eigenen Pläne machen und sagen, Herr, segne meine Wege. Machen manche, ja. Ist es richtig? Ist es biblisch? Ist es göttlich gedacht oder menschlich? Ja, das ist menschlich gedacht. Ja? Und was ist denn das andere? Das andere bedeutet, Herr, wenn ich meine Wege selber festlege, dann gehe ich garantiert in die Irre und bringe keine Frucht für dich. Herr, lehre mich deine Wege. Ja? Nicht meine Wege. Ja? Wenn hier der Herr sagt, folge mir nach, das bedeutet, unser Herr Jesus ist willens, jeden der Seinen einen ganz persönlichen Weg zu führen, bei dem er vorangeht. Bei dem wir die Werke tun sollen, die Gott im Voraus bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Ja? Und das ist was ganz anderes. Ob ich sage, ich habe meinen Weg gewählt und da erlebe ich Segen und Gutes, oder wenn ich sage, ich habe alle meine Lebenspläne preisgegeben. Ich habe mich bereit gefunden, die Führung des Herrn anzunehmen und seine Wege zu gehen. Und seitdem führt mich der Herr und es ist wunderbar. Also das kann ich von mir bezeugen. Ja, aber das hat auch Todeswege beinhaltet und Sterbenswege für das eigene Fleisch und für das eigene Ich-Leben. Ja, das geht nicht anders. Also das heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, nicht mein Weg, sondern dein Weg. Ich will nicht meinen Begierden und Gedanken und Wünschen und Lüsten folgen, sondern der Führung des Herrn Jesus. Ja, gibt es überhaupt so eine Führung? Es gibt manche lockere Christen, die sagen, ach, es gibt gar keine Führung. Du kannst selber entscheiden und Gott gibt dir vielleicht 2, 3 Alternativen. Du kannst selber auswählen und dann, ja. Aber das glaube ich nicht. Ja, sondern ich glaube, dass wirklich Gott für jeden Gläubigen einen Plan hat, vorbereitete Werke hat, ja, so wie es Epheser 2, Vers 10 sagt. Und dass der Segen darin besteht, dass ich anfange, die Führung des Herrn Jesus in meinem Leben zu suchen und ihm wirklich nachzugehen. Ja? Dort, wo er einen Schritt hingeht, da gehe ich nach. Wir haben das geistliche Bild dafür. Israel in der Wüste, wie war das? Da war eine ganz persönliche Führung da, nämlich die Feuer- und Wolkensäule. Und das lesen wir, und genauso soll das auch sein. Immer dann, wenn die Feuer- und Wolkensäule sich erhob und vorwärts ging, folgte Israel. Und wenn sie sich niederließ und an einer Stelle blieb, dann lagerte sich Israel und blieb an der Stelle. Das ist das geistliche Bild für Nachfolge. Der Herr Jesus ist unsere Wolken- und Feuersäule. Ja? Und dann geht es eben darum, Vers 25, wer sein Leben retten will. Und das ist eben interessant, dass da Psyche steht, die Psyche, die Seele. Und ich sehe das auch so wie die Fußnote in der Schlachter, seelisches Eigenleben ist wahrscheinlich die beste Übersetzung, die man da nehmen kann. Wer sein seelisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein seelisches Eigenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ja? Also, es gibt ja mehrere Begriffe für Leben. Psyche ist das seelische Leben. Bios ist das körperliche, leibliche, äußerliche Leben. Und Zoe ist das geistliche Leben. Das ist ganz interessant. Wird wirklich unterschieden. Kann man wirklich sehen, einmal ist das eine, andere Mal das andere, und das funktioniert, diese Teilung, diese Unterscheidung. Ja? Und hier steht Psyche. Hier steht also das seelische Eigenleben. Dieses Leben, das der Petrus geoffenbart hat, als er gesagt hat, Herr, das widerfahre dir nur nicht, schone dich selbst. Das ist unser seelisches Eigenleben. Ich, mir, meiner, mich. Hauptsache, ich komme zu meinen Bedürfnissen, meine Selbstverwirklichung, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, ich, meiner, mich. Ja? Kennen wir das? Das kennen wir alle nur zu gut. Ja? Das kennen wir alle nur zu gut. Und dieses seelische Eigenleben muss in den Tod. Grausam, hart, aber befreiend. Es muss in den Tod. Ja? Warum? Damit das übernatürliche, geistliche Leben, das göttliche Leben des Herrn Jesus in unserem Leben sich entfalten kann. Dafür muss was anderes sterben. Na? Auf dem Thron unserer Person hat nur eine Person Platz. Entweder ist es der Herr Jesus oder bin ich's. Na? Wenn der Herr Jesus drauf soll, muss ich absteigen. Ganz klarer Fall. Na? Und das ist genau der Punkt. Solange wir von unserem seelischen Eigenleben regiert werden, und der fleischliche Christ kann das tun, obwohl er den Heiligen Geist hat, dass er einfach sich weiter um sich selber dreht und ja lebt wie die Menschen, sagt ja der Apostel Paulus in 1. Korinther 3. Ja? Oder aber ich fange an, dieses göttliche Leben sozusagen auszuleben, das der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist in mich hineingelegt hat. Und das bedeutet Tod für das Eigenleben und Leben für Christus. Ja? Und das sagt der Apostel Paulus, und jetzt gehen wir mal in die neutestamentliche Lehre hinein, Galater 2,20. Genau das. Da sagt der Apostel Paulus nach Pfingsten, als der Lehrer der gläubigen Christen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Also, wer soll leben? Wer soll leben in deinem Leben? Du selber oder Christus? Tja. Na? Und das heißt, du selber musst abtreten. Du selber musst sterben, damit das Christusleben in dir Gestalt gewinnt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das bedeutet, ich bin mit Christus hingerichtet, gestorben, tot. Und deswegen ist ja dieses nun aber. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Ja? Also natürlich sagen die Galater, ja Paulus, du schreibst uns doch den Brief, du lebst doch noch. Ja? Das ist also sinnbildlich gemeint. Ja, er ist nicht äußerlich mit Christus gekreuzigt worden, ja, sondern er ist innerlich von seinem inneren Leben her in den Tod Christi mit hineingenommen worden, damit das Auferstehungsleben Jesu Christi, dieses übernatürliche, geistliche Leben, sich in ihm entfalten kann. Weil da kann sich nur eines entfalten. Ja, wenn sich unser fleischliches Eigenleben entfaltet, dann verkümmert das geistliche Leben und nimmt einen ganz begrenzten kleinen Raum ein in dir. Das geht auch als wiedergeborener Christ. Leider. Dann bist du ein fleischlicher Christ. Ja? Oder aber dieses Eigenleben kommt in den Tod durch den Glauben, durch die bewusste Kreuzesnachfolge, und dann kann sich der Geist Gottes in deinem Leben frei entfalten. Mehr oder weniger frei. Ja? Das ist immer graduell. Ja? Niemand kann sagen, mein Fleisch ist 100% tot und für immer. Ja? Schwärmertum geht nicht. Leider. Schön wär's. Ja? Sondern wir müssen immer wieder neu unser Fleisch in den Tod geben. Ja? Damit der Geist Gottes Raum gewinnt. Das ist nicht ein für alle Mal gemacht. Das wäre wunderschön. Sondern es ist ein Lebensprozess. Ja? Immer wieder neu unser Eigenleben in den Tod zu geben, wenn der Herr Jesus uns herausfordert und uns vor die Wahl stellt und uns in eine Situation führt, wo ich genau weiß, jetzt kann ich nur dem Herrn dienen und Frucht bringen, wenn ich mich selbst verleugne. Wenn ich mein Eigenleben, meine Eigeninteressen, meine Ehre, meine Wünsche und Bedürfnisse hintanstelle, ablege, sterben lasse. Ja? Dann kann Jesus Christus sich entfalten. Und dann lebe ich ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes. Das ist ja unser nächstes Thema, Frucht bringen. Ja? Sind wir schon halb drin. Ja, dieser Grundsatz wird auch nochmal deutlich in Johannesevangelium. Finde ich so interessant. Sollen wir auch nochmal haben im nächsten Vortrag. Aber das ist genau dieselbe Stelle, genau dasselbe Thema. Vers 23 in Johannes 12 und folgende Verse, da sagt der Herr Jesus: Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, und hier ist wieder Psyche, ne? So allmählich kann man das schon fast voraussagen. Ne? Wer sein seelisches Eigenleben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein seelisches Eigenleben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hasst bedeutet hier nicht irgendeine negative Emotion, sondern einfach zurückstellt und verleugnet um des Herrn Willen. Ja? Also da geht es genau um dasselbe. Frucht bringen im geistlichen Sinn setzt voraus, dass das Weizenkorn stirbt. Dass unser fleischliches Selbstleben stirbt. Nun, das hat der Apostel Paulus hier in einem Vers wunderbar gesagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, geistlicherweise. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt sein Auferstehungsleben in mir. Ich erkläre das zwar schon gleich ein bisschen, ja? Ja, aber wie geht es? Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also der Apostel Paulus war nicht 100% Geist. Der hatte auch sein Fleisch an sich, wie wir auch. Der war auch versucht, der hat auch Fehler gemacht, der war nicht sündlos vollkommen. Nur der Herr Jesus war als Mensch sündlos vollkommen. Ja? Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also der Apostel Paulus musste diese Stellung mit Christus gekreuzigt und auferweckt im Glauben verwirklichen. Und zwar beständig, immer wieder neu. Und wir auch. Ja? Und jetzt kommen wir zu Römer 6. Das ist nämlich das Kapitel, in der der Geist Gottes Matthäus 16, Vers 24 folgende erklärt für neutestamentliche Christen. Ja? Schlagen wir mal Römer 6 auf. Das ist schwierig, das so kurz und einfach zu erklären. Ich hoffe, der Herr schenkt mir das halbwegs. Ich habe eine ganze Esra-Broschüre drüber geschrieben, mit Christus gekreuzigt und auferweckt, wo ich das ganze Kapitel 6 mal ausführlicher auslege, kann ich nur empfehlen. Wir können das jetzt nur ganz kurz eigentlich machen, aber da lesen wir ab Vers 1 in Römer 6. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das kann ich nur ganz kurz ansprechen. Hier ist nicht die Wassertaufe gemeint aus meiner Sicht. Ganz klar nicht. Obwohl das manche Ausleger so sehen. Aber die Wassertaufe kann nicht etwas geistlich in uns bewirken. Die Wassertaufe ist ein reines Zeichen, ein Bekenntnis. Wir sollten uns als erwachsene Gläubige taufen lassen, nicht uns auf irgendeine Säuglingsbesprengung herausreden, die nicht gilt vor Gott. Es ist keine Taufe. Ja? Die Wassertaufe ist gut und richtig, aber sie ist ein äußerlicher Akt. Ja? Durch die Wassertaufe passiert gar nichts. Es ist ja die Irrlehre der römischen und der evangelischen Kirche, wenn ein Priester einen Säugling mit Wasser besprengt, dann wird der zu einem Kind Gottes und es passiert etwas durch diese sakramentale Handlung im Leben des Menschen. Lüge, Betrug, falsch. Ja? Das Wasser rettet dich nicht, die Wassertaufe kannst du 20 Mal durchführen und bist unerrettet. Bringt dich Gott keinen Millimeter näher. Ja? Was bringt dich Gott nahe? Der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann kommt die Wassertaufe. Aber was gleichzeitig mit der Wiedergeburt passiert, das ist die Geistestaufe, die biblische, nicht die pfingstlerische. Die biblische Geistestaufe nach 1. Korinther 12, Vers 13 ist, dass wir durch einen Geist in den einen Leib des Christus hineingetauft werden. Und dass wir in Christus hineinversetzt werden. Das ist die Wirkung der Wiedergeburt und der biblischen Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja? Vorher war ich ein Sünder außerhalb von Christus und jetzt bin ich ein Heiliger und Gerechter in Christus. Das ist einer der Schlüsselbegriffe des Neuen Testaments, der Lehre des Apostels Paulus. In Christus bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ja? Also es heißt, ich bin in Christus hineinversetzt worden durch die Taufe des Geistes. Der Geist Gottes hat mich aus den Heiden genommen und in Christus hineingetaucht und hineingepflanzt. Das Wort, der Begriff gepflanzt, den werden wir gleich noch finden. Ja? Und jetzt bin ich in Christus, eine neue Schöpfung. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du in Christus bist, dann bist du mit Christus gestorben. Geistlicherweise. Kann ich nicht fühlen. Das muss ich im Glauben annehmen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, was meinen alten Menschen betrifft. Das ist eigentlich herrlich, das ist eine befreiende Wahrheit. Wir müssen sie nur ausleben. Ja? Mein alter Mensch ist gestorben. Das darf ich wissen. Ja, aber der meldet sich doch immer wieder neu. Ja, da muss ich ihn im Glauben in den Tod geben. Er ist geistlicherweise trotzdem mit Christus, in Christus, beiseite gesetzt, gestorben. Ja? Und ich bin aber auch mit Christus auferweckt. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Wenn allein der fleischliche Antrieb zum Falschen, zur Sünde weg wäre, würde das reichen für ein geistliches Leben? Nein, reicht nicht. Reicht nicht. Ich brauche ja die Kraft, das Richtige zu tun. Und die muss übernatürlich sein. Die habe ich nicht in mir selber, in meinem Willen, in meiner Seele. Ja, sondern diese Kraft kommt von Gott und diese Kraft ist der Heilige Geist in mir. Christus in euch. Ja, und das bedeutet, ich bin auferweckt mit Christus zu einem neuen Leben. Wenn ich mit Christus nicht auferweckt wäre, könnte ich kein neues Leben führen. Aber die Auferstehungskraft des Herrn Jesus ist die Kraft des Heiligen Geistes und die befähigt mich, dem Herrn nachzufolgen. Da sind wir jetzt wieder bei Matthäus 16. Ja, wie folge ich dem Herrn nach? Dem Sohn Gottes, der einen übernatürlichen heiligen Wandel führt, indem ich auf das Leben des Christus in mir baue und seinen Führungen folge in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was brauche ich dazu? Ich muss mein Eigenleben verleugnen, in den Tod geben. Und das muss ich nicht selber kreuzigen. Wisst ihr, das war der Irrtum der römischen Mystiker. Die haben sich selber gegeißelt und geschlagen, bis das Blut über den Rücken gelaufen ist. Die haben sich, römische Mönche haben sich Stachelgürtel um den Bauch gebunden, damit sie praktisch bei jeder Bewegung mit Dornen und Stacheln gestochen werden und Schmerzen haben, damit sie ihr Fleisch abtöten. Ja? Und das ist völliger Unsinn. Das geht gar nicht. Ja? Ich kann nicht selber mein Fleisch abtöten, sondern ich darf im Glauben ergreifen, Christus hat es getan. Ich bin mit seinem Tod eins geworden und deswegen kann ich auch in der Kraft seiner Auferstehung leben. Das ist also ganz kurz die Botschaft von Römer 6. Eine ganz wichtige Botschaft, die ist nicht ganz einfach zu verstehen. Da müssen wir vielleicht mehrfach dieses Bibelwort betend lesen und vielleicht auch tiefer studieren. Aber das ist ein Schlüssel für ein Leben in der Nachfolge und in der Selbstverleugnung. Ja? Ich lese jetzt mal weiter. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür oder rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist dieser ganz zentrale Abschnitt. Wenn wir den verstanden haben, dann haben wir eine wichtige Lektion für unser geistliches Leben in der Nachfolge gelernt. Ja? Also ich weiß, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Ja? Dieser Rebell, dieser sündige Rebell, diese Adamsnatur, das ist in den Tod Jesu Christi mit hineingenommen worden. Er wurde dort am Kreuz hingerichtet, getötet, und ich bin mit ihm hingerichtet und getötet, geistlicherweise, weil ich eins gemacht worden bin mit ihm. Sein Kreuzestod ist sozusagen auch mein Kreuzestod. Aber das ist eine geistliche Tatsache, die kann ich nicht spüren. Ja? Der Mystiker und der religiöse Mensch will alles sehen und spüren. Aber wir sind gefordert zu glauben. Wir sind gefordert, im Glauben mit den Dingen zu rechnen. Wenn Gottes Wort mir sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann glaube ich es. Ja? Und wenn ich danach handle, dann erlebe ich, wie die Kraft des Fleisches tatsächlich ausgeschaltet wird und die Kraft des Geistes wirkt. Ja, aber das Erste ist der Glaube und dann kommt die Erfahrung, nicht umgekehrt. Ja, wir hätten es gerne umgekehrt. Ich fühle mich mit Christus gekreuzigt. Unsinn, Mystik. Ja, kann sie nicht fühlen. Aber ich erlebe die Realität des Kreuzes Christi und der Auferstehung Christi in meinem Leben. Das dürfen wir in aller Bescheidenheit sagen. Ja, nie 100%, aber es ist trotzdem so, dass sich das in dem Maß verwirklicht, wie wir wirklich diese Glaubensstellung einnehmen. Und der Schlüssel ist für mich der Vers 11, haltet euch dafür, glaubt es, rechnet im Glauben damit, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid, dass ihr für die Sünde tot seid, und dass er in einem neuen Leben der Auferstehungskraft Jesu Christi für Gott lebt. Das ist der Schlüssel. Ja? Und dann dürfen wir Schritte tun in dieser Haltung und dürfen erleben, dass tatsächlich das Fleisch mit seinen Begierden ein Stück wie ausgeschaltet ist, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir diese Glaubensstellung einnehmen. Und es kann sein, das ist an einem Abend wunderbar, wenn ich gerade mal Zeugnis gegeben habe und am nächsten Tag ist das Fleisch wieder da. Ja? Manchmal doppelt stark. Ja? Also das haben wir nicht in der Tasche, das haben wir nicht ständig, sondern wir müssen es immer wieder verwirklichen in einer Glaubenshaltung. Immer wieder neu. Das ist so, wie ich das verstehe. Ja? Vielleicht ist mein Verständnis da unvollkommen, aber ich habe mich viel mit dieser Stelle beschäftigt, seit meiner Bekehrung im Grund, ja. Und ich glaube, dass das schon das ist, was uns die Bibel hier lehrt. Ich darf damit rechnen, dass meine fleischlichen Begierden ausgeschaltet sind, ein Stück besiegt sind durch das Kreuz Christi. Und das lese ich vielleicht nochmal in Galater 5. Da geht es ja um den Kampf zwischen Geist und Fleisch. Das ist ja unser Problem, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, dass das Fleisch gegen den Geist gelüstet. Und dann heißt es da in Vers 24 in Galater 5, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das heißt, die haben es in den Kreuzestod Christi gegeben. Die haben diese Haltung eingenommen, mein Fleisch samt seinen Leidenschaften und Lüsten ist tot, mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ja? Und deswegen hat der Geist Gottes Kraft, mich zu leiten. Also diese Glaubenshaltung bedeutet im Grund Nachfolge für Gläubige in Christus. Ja, die Jünger waren noch nicht in Christus. Die Jünger waren noch vor Golgatha und vor Pfingsten und konnten diese Dinge noch nicht so verstehen. Wenn die den Römer 6 gelesen hätten, dann hätten die nur Bahnhof verstanden erstmal. Ja, deswegen sagt ja auch der Herr Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Wenn einmal jener gekommen sein wird, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ja? Also erst nach Pfingsten waren die Jünger allmählich in der Lage, diesen geistlichen Weg, diese Stellung in Christus wirklich zu verstehen. Ja, und für den natürlichen Menschen, für den fleischlichen Christen ist es auch heute noch schwer. Und deswegen dürfen wir auch bitten, Herr, führ mich da hinein, lehre mich dein Wort, lass mich das ausleben mehr und mehr. Ja? Da sind wir in einer Schule, Nachfolge ist eine Schule und unser Herr Jesus erwartet nicht von uns, dass wir sofort perfekt ihm in allem dienen, in allem nachfolgen, sondern er weiß, dass das ein Lernprozess ist. Und so wie er mit seinen Jüngern in Liebe und Geduld umgegangen ist und sie gelehrt hat, genauso macht er das mit uns auch. Ja? Also das ist ein Lernprozess, wo wir auch sagen dürfen, Herr, ich habe Mühe damit, ich verstehe das noch nicht. Ja? Ich lebe das noch ganz unvollkommen. Bitte führ mich weiter, dass ich diese Dinge besser verstehe und tiefer erfassen kann und auch wirklich auslebe. Ja? Also das ist einfach so dieser Impuls, der mir wichtig war, dass wir das verstehen. Nachfolge, Selbstverleugnung bedeutet nicht ich, sondern Christus. Ja? Nicht meine Bedürfnisse, meine Wünsche, sondern der Wille des Herrn. Nicht meine Kraft, nicht meine Willenskraft, nicht meine seelischen Gefühle, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des auferstandenen Herrn zählt in meinem Leben, soll sich entfalten in meinem Leben. Und es geht nur, wenn mein Eigenleben in den Tod kommt. Einer von beiden kann nur den Raum einnehmen. Entweder der Heilige Geist, ich bin erfüllt mit dem Geist, dann ist mein Fleisch im Tod. Oder ich bin erfüllt mit dem Fleisch, dann ist der Geist Gottes blockiert, eingeschränkt und wir sind geistlich sehr, sehr schwach. Ja? Der Herr zwingt uns nicht, er lehrt uns, er fordert uns auf, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, in der Kraft des Geistes zu wandeln. Ja, und dann dürfen wir ihn bitten, Herr, ich möchte, ich will den Weg gehen, gib mir Gnade. Lehre mich, zeig mir, wie das geht, zeig mir, wo ich da Widerstand leiste. Gib du mir geistliches Verständnis aus deinem Wort. Ja, dafür kann dieser Vortrag erstmal nur ein Impuls sein. Ja, ich hoffe, das ist er. Mehr kann es erstmal nicht sein, aber ich wünsche uns allen, dass wir wirklich mehr und mehr lernen, als Mitgekreuzigte und Mitauferweckte ein geistlich fruchtbringendes Leben für den Herrn Jesus zu leben. Ja, das ist das, was eben auch geschrieben steht, vielleicht zum Abschluss, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe des Christus, die Liebe zu dem Herrn Jesus oder auch die Liebe, die der Herr Jesus selber hat, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja? Das ist diese veränderte Lebensrichtung. Nicht mehr ich, sondern Christus. Nicht mehr für mich leben, sondern für den Herrn Jesus leben. Ja? Er ist für mich gestorben, ich will für ihn leben. Ja? Und wie das geht, da zeigt uns Römer 6 einen wunderbaren Weg. Der ist gangbar, der ist nicht einfach, der ist herausfordernd, wir müssen drin lernen, aber es ist der Weg der Nachfolge für wiedergeborene neue Menschen in Christus. Amen. Amen. Ja, ich will noch mit uns beten, wollen wir vielleicht aufstehen, wer kann dazu? Ja, lieber Herr Jesus Christus, du hast wirklich diesen Weg bis zum Ziel bewusst eingeschlagen, den Weg ans Kreuz, den Weg, um unsertwillen für uns zu sterben, unsere ganze Schuld und Sünde, unsere Todesverfallenheit auf dich zu nehmen. Du, der Heilige und Gerechte, hast das Gericht getragen am Kreuz und hast dein Leben bewusst hingegeben, damit wir leben könnten, damit wir Begnadigung erleben, damit wir einen Neuanfang, ein neues Leben geschenkt bekommen aus lauter Gnade. Herr, und du hast uns erworben zu deinem Eigentum, aber du willst uns nicht zu irgendetwas zwingen, sondern du forderst uns auf, dass wir dir ganz bewusst nachfolgen, dass wir ganz bewusst unser Leben dir weihen und für dich leben. Herr, und da hast du uns auch gezeigt, was das beinhaltet, was das bedeutet für unser seelisches Eigenleben. Und du siehst, dass unser Fleisch, unser seelisches Eigenleben sich in uns immer wieder wehrt gegen diesen Sterbensweg, gegen diesen Kreuzesweg. Und wir bitten dich, dass du uns lehrst und leitest, wirklich in diese Nachfolge zu finden, wirklich für dich zu leben, so dass wir deiner Spur, deinem Weg folgen, statt unserem selbstgewählten eigenen Weg. Herr, und dass wir diese Kraft deiner Auferstehung erleben und erfahren, Herr. Und auch die Kraft des Kreuzestodes, wenn wir merken, dass fleischliche Begierden in uns aufkommen und uns vom Weg abbringen wollen, dass wir sie bewusst in deinen Tod geben, dass wir bewusst diese Glaubensstellung einnehmen. Und Herr, lass uns wirklich erfahren, wie deine Auferstehungskraft uns leitet und uns Segen und fruchtbringenden Dienst in deiner Nachfolge schenkt. Ja, so danken wir dir für dein Wort. Segne es, lass es weiterwirken und bewahre es in unserem Herzen. Amen.
Amen.